Adiotics. The German Linux Radio. The German Linux Radio.
Hallo und recht herzlich willkommen zu Radio Tux Ausgabe 27. Mein Name ist Ingo Ebel und heute im Programm haben wir Buchvorstellung, Kommunikation unter Linux und unsere obligatorischen News und wie immer fangen wir damit an.
Hallo und herzlich willkommen zu den Linux News. Mandrake im Aufwind. Der französische Linux-Distributor Mandrake meldet eine positive Geschäftsentwicklung. Im dritten Quartal des laufenden Geschäftsjahres 2001-2002 habe man bei einem Rekordumsatz von 1,6 Millionen Euro einen Verlust von 940.000 Euro eingefahren. Im Vergleich zum Vorjahr sei der Umsatz damit um 35% gestiegen, während sich die Nettoverluste auf ein Drittel verringert hätten. Gleichzeitig starteten die Franzosen die Beta-Testphase der neuen Version 9 ihrer Linux-Distribution. Wichtigste Neuerung neben den wie üblich aktualisierten Softwarepaketen dürfte dabei der Einsatz des GCC 3.1 sein. Nach Limbo, der Ende Juni erschienenen Beta-Version des kommenden Red Hat 8.0, ist Mandrake damit die zweite Distribution, die auf den neuen Compiler umsteigt. Interessenten können die Beta 1 im Internet downloaden. Mozilla 1.1 Beta released. Der Webbrowser kommt in der neuen Beta-Version und beinhaltet unter anderem eine Verbesserung des JavaScript-Debuggers. Wer eine Liste der Verbesserungen sehen möchte, findet diese unter http://mozilla.org releases Mozilla 1.1b. Natürlich seid ihr wieder aufgefordert, eure Bug-Reports einzuschicken. Ximian zeigt .NET für Linux. Ximian CTO Miguel de Icaza will auf der O'Reilly Open Source Convention einen aktuellen Einblick in das Mono-Projekt gewähren, das eine Open Source Version von Microsofts .NET Entwicklungsplattform für Linux und Unix entwickelt. Mehr dazu findet ihr unter www.golem.de 0207. Debian GNU Linux 3.0 released. Das Debian-Projekt freut sich, das Release von Debian GNU Linux 3.0 bekannt geben zu können. Mittlerweile unterstützt es 11 Prozessorarchitekturen. Die neue Version kommt mit zahlreichen Neuerungen daher, so ist der Kernel mittlerweile in Version 2.4 vorhanden, Journaling-Filesysteme werden unterstützt und kryptografische Software ist fest in die Kerndistribution integriert. Die ausreichend lange Liste der Neuerungen ist auch unter http://www.debian.org Reloads zu finden und natürlich auf unserer Homepage. Golem.de Studie. Warum Unternehmen Open Source Software nutzen. Hohe Stabilität und guter Schutz gegen unberechtigten Zugriff sind die wichtigsten Gründe, weshalb sich Unternehmen für den Einsatz von Open Source Software entscheiden. Offenheit und Modifizierbarkeit des Quellcodes, also die Eigenschaften, die Open Source Software definieren, spielen dagegen eher eine untergeordnete Rolle. Zu diesem Ergebnis kommt eine aktuelle Studie von Burcon Research zum Betriebseinsatz von Open Source Software in Deutschland, Schweden und Großbritannien. Genaueres dazu findet ihr auf www.golem.de und wie immer auf www.linux4us.de. Das waren die Linux News, bis zum nächsten Mal.
Vielen Dank, Nadim. Unser nächster Beitrag beschäftigt sich mit Kommunikation unter oder mit Linux. Nein, eher gesagt, beschäftigt er sich mit einer Buchvorstellung über dieses Thema. Thomas Kesselheim hat sich zwei Bücher gegriffen und will euch diese näher bringen.
Kommunikation. Was ist das? Zur Kommunikation in ihrer ursprünglichen Bedeutung gehören alle Momente, in denen Menschen miteinander agieren oder das auch lassen. Was hat das jetzt mit Linux zu tun? Ganz einfach. Wie schon in der letzten Sendung möchte ich euch auch diesmal wieder das Lesen etwas näher bringen. Diesmal sind es aber gleich zwei Bücher auf einmal. Einerseits gibt es nämlich im SUSE Press Verlag ein Buch namens Kommunikation unter Linux, andererseits ist im Hansa Verlag ein Buch mit dem Titel Kommunizieren mit Linux erschienen. Diese Namensverwandtschaft hat mich dazu gebracht, beide Bücher mal anzusehen und zu vergleichen. Zunächst aber einmal zu dem Buch Kommunikation unter Linux von SUSE Press, geschrieben von Rainer Krienke. Das erste Kapitel dieses Buches nennt sich Grundkonfiguration und genau darum kümmert es sich auch. Dem Leser wird hier in durchaus hinreichender Länge die Konfiguration von Modems, ISDN und TDSL erläutert. Dazu passend geht es im nächsten Teil, das Datenkommunikation heißt, ums Fax. Zusätzlich wird dem Leser aber auch noch das Terminalprogramm Minicom näher gebracht. Nun geht es um Internetdienste. Zunächst werden Basisprogramme wie Lynx, NC, FTP und WGET gezeigt. Dann geht es aber auch um Anspruchsvolleres, wie zum Beispiel Fetchmail oder PPP und FTP-Server. Hier finde ich, dass der Autor einen sehr vernünftigen Anschluss an das vorige gefunden hat. Nur der Teil zum Programm NewsClipper fällt etwas aus dem Rahmen, denn hier geht es plötzlich um eigene Websites. Das nächste Kapitel heißt Audiokommunikation. Hier werden Audiodateiformate und deren Kompressionen sowie das Abspielen und Aufnehmen derselben gezeigt. Erst durch ein weiteres Unterkapitel, das die Möglichkeiten, Linux als Anrufbeantworter zu nutzen, aufzeigt, bekommt der Autor meiner Meinung nach den Bogen zurück zu der Art Kommunikation, von der er ausgegangen war und die ein Leser auch erwarten sollte, nämlich der Telekommunikation. So soll es aber nicht lange bleiben, denn jetzt geht es um Videokommunikation. Hier geht es nicht etwa um Videokonferenzen, sondern um das, was man mit einer TV-Karte anstellen kann, nämlich Fernsehen, Radio hören und Videotext empfangen. Obwohl ich das alles natürlich nicht uninteressant finde, hatte ich hier den Eindruck, dass nur noch durch den Namen des Kapitels Videokommunikation versucht wurde, einen Bezug zur Kommunikation zu schaffen. Denn das ist wirklich nicht das, was nun das typische Beispiel für Kommunikation mit dem Computer ist. Auch wenn es durchaus unter den klassischen Kommunikationsbegriff fällt. Diese Kritik gilt aber nur noch eingeschränkt gegenüber dem letzten Kapitel, in dem der Verfasser uns die Rechnervernetzung ohne Netzwerkkarte nähert. Indem er einerseits die Verbindung zweier Computer über die parallele Schnittstelle, andererseits über IRDA erläutert. Dies hat zwar wieder etwas mit unserem Ausgangspunkt zu tun, aber wenn schon Rechnervernetzung, warum dann nur ohne und nicht mit Netzwerkkarte? Naja, das bleibt uns das Buch dann doch schuldig. Durch die Kritik an den letzten Kapitel hinterlässt das Buch bei mir mal wieder einen gemischten Eindruck. Die Kapitel sind zu speziell für eine Linux-Bibel, zu allgemein und bunt gemischt für ein Buch, das sich ausschließlich der Internetkommunikation annehmen will. So viel zunächst einmal zu diesem Buch. Mehr zu dem anderen gibt es gleich.
So, und da schalte ich mich nochmal kurz dazwischen. Das war der erste Teil des Beitrages über die Buchvorstellung. Und der zweite wird natürlich gleich folgen. Ja.
Und weiter geht's mit unserer Buchvorstellung. Jetzt geht es um das Buch Kommunizieren mit Linux von Jens-Ilo Hornke aus dem Hansa Verlag. Der Hauptkritikpunkt von eben, dass viel zu viel behandelt wird, was nicht zum Thema passt, gilt für dieses Buch nicht. Viel zu dem Inhalt lässt sich hier nicht mehr sagen. Da es in den ersten drei Kapiteln auch hier um Modems, ISDN, Faxen und IRDA geht. Dann ist aber schon fast Schluss. Das macht aber eigentlich auch kein Problem, denn damit bleibt es dem eigens festgelegten Themenkreis doch sehr treu. Das Weglassen einer genaueren Beschreibung von Browsern oder Newsreadern tut dem Buch nicht weh. Abschließend erwarten den Leser jedoch noch zwei weitere Kapitel. Zuerst einmal das mit dem Namen Fehlersuche, das eine Art FAQs gibt und versucht, auftretende Probleme zu lösen. Ob es gut war, diesen Block in ein eigenes Kapitel zu packen, lässt sich streiten. Denn dadurch gibt es natürlich jeweils zwei Anlaufstellen im Buch. Wie jede gute Konferenz schließt sich das Buch mit dem Kapitel Verschiedenes. Hier geht es um Überwachung, Diensteverknüpfung und SMS versenden. Hier wiederum finde ich es gar nicht so schlecht, dass daraus ein eigenes Kapitel geworden ist. Denn so findet das Buch einen schönen Abschluss, der vielleicht auch etwas anspruchsvoller ist und über dem zuvor Gesagten steht. So viel zum Inhalt der beiden Bücher. Natürlich konnte ich nicht im Detail überprüfen, ob alles, was mitgeteilt wird, richtig ist. Trotzdem hatte ich nicht den Eindruck, dass irgendwo grober Unfug geschrieben war. Entgegen meinen Erwartungen macht es auch überhaupt nichts aus, dass das Buch aus dem SUSE Press Verlag schon im Jahr 2000 erschienen ist. Das ganze Thema scheint nämlich relativ zeitlos zu sein und wird auch so angekündigt. Beide Bücher bezogen sich auch immer nur auf die SUSE-Distribution. Aber selbst das ist in meinen Augen gar nicht mal ein so großes Problem. Denn der Leser wird nicht in "dann tun sie dies, dann das, dann das, dann das" Manier angeleitet, sondern die grundsätzliche Funktionsweise wird gezeigt. Der Sprache der beiden Bücher tut es gut, dass es keine Übersetzungen sind. Sie wirkt nämlich sehr authentisch. Nur in dem Buch aus dem SUSE Press Verlag hatte ich zum Teil den Eindruck, dass Kapitel in bestimmte Begriffe gezwängt wurden. Um meine Deutschlehrerin zu zitieren: "Jetzt klammern Sie sich mal nicht an Begriffe. Versuchen Sie doch nicht auf alles ein Etikettchen zu kleben." Am Anfang stand es schon fest: Es soll und es wird keinen Testsieger geben. Den gibt es auch wirklich nicht. Denn dafür sind die beiden Bücher viel zu verschieden. Ich hoffe, dass sich jeder nun sein eigenes Bild gemacht hat und selber entscheiden kann, welches Buch er anschaffen möchte. Beide Bücher sind nämlich in ihrer Art empfehlenswert. So viel zuerst mal zu den beiden Büchern. Mein Name ist Thomas Kesselheim und wie immer möchte ich natürlich, dass ihr mir mal eure Meinung schreibt oder Themenvorschläge unterbreitet. Aber jetzt zurück ins Studio.
Hallo, recht herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Köke von der SUSE Linux AG und ihr hört Radio Tux.
Wo ihr diese beiden Bücher erhalten könnt, erfahrt ihr auf unserer Webseite unter www.linuxforus.de oder ihr geht einfach mal in eine Bibliothek, Quatsch, in eine Buchhandlung in eurer Nähe und fragt nach den beiden Titeln. Tja, und damit sind wir auch am Ende dieser Sendung Radio Tux 27, also an dieser Sendung waren beteiligt Nadim Afani, Thomas Kesselheim und meiner einer. Ich war Ingo Ebel, der Moderator dieser Sendung. Wie immer möchte ich euch nochmal darauf hinweisen, ihr könnt bei uns mitmachen, egal ob als Moderator, als Texteschreiber, Beitragsschreiber oder was auch immer. Ihr könnt euch einfach melden bei uns unter info@linuxforus.de. Ihr könnt in unser Forum gehen, könnt mitdiskutieren, im Moment über GNOME 2.0 oder über andere Sachen. Oder ihr schreibt uns einfach so Lob oder Kritik, sprecht auf unsere Voicebox, ja, darauf möchte ich nochmal ganz wichtig hinweisen, auf unsere Voicebox quasi, da werdet ihr garantiert in der nächsten Sendung gespielt. Ja, dann bleibt mir also nur noch zu sagen, ich wünsche euch eine schöne Zeit, bis zum nächsten Mal. Da erwartet euch dann wieder Maurice Renk am Mikrofon. Ja, bis dann.
Radio Tux wird präsentiert von Linux for Us, www.linuxforus.de.